Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The screening is about to begin.
Viva Venezia. Cinema, cinema, cinema.
No, it's upside down.
No, that's how I did it. It was a choice. It's my daughter. Wonky, interesting, charming, intelligent.
Allora, accogliamo con un applauso Abel Ferrara.
Ich habe kein Problem damit, irgend so ein Arschloch mal für 3 Tage ins Krankenhaus zu schicken. Rettet vielleicht irgendwem das Leben.
In order to respect the anti-COVID-19 measures, please note that you have to wear your face mask also during the screening and to keep the seat you were assigned.
Niech pan mi pomoże.
Siamo qui e ce l'abbiamo fatta.
Wir sind hier, wir haben es geschafft, sagte die Jurypräsidentin Kate Blanchett. Geschafft, weil diese 77. Filmfestspiele von Venedig in der Pandemie ein Risiko waren, dennoch stattfanden und heute ihr glückliches Ende finden werden, wenn der Goldene Löwe am Abend verliehen wird. Mit Kate Blanchett saß auch der deutsche Regisseur Christian Petzold am Jurytisch und sagte in den letzten Tagen begeistert von seiner Arbeit als Juror:
Ich sitze hier und kann Filme schauen mit einer Gruppe, also in dem Fall jetzt hier mit dieser Jury, die total klug ist und unheimlich offen, ne? Und sehr respektvoll mit dem Film umgeht, ja? Und aber auch mit untereinander. Und wir haben sehr viel Spaß miteinander. Gestern sagte die Kate, ach, wäre schön, wenn wir zusammenbleiben könnten und man könnte uns mieten als Jury. Ne? Und das hat mir gut gefallen.
Das mit dem Mieten ist eine sehr schöne Idee. Und wir sind gespannt, zu welchen Ergebnissen diese Harmonie geführt hat. Vollbild, das Filmmagazin, kommt heute live vom Lido und wir fassen zusammen, was wir in den letzten 10 Tagen erlebt und gesehen haben und wollen jetzt aber sofort über einen der Top-Favoriten sprechen, der gestern aus dem Nichts unsere Herzen erobert hat. Anke Lewicke ist bei mir im Studio. Nomadland heißt das Werk von der chinesischstämmigen amerikanischen Regisseurin Chloe Zhao, die zweifache Oscar-Preisträgerin Frances McDormand zu so einer moderne Nomadin macht. Konnte dich der Film denn auch begeistern?
Ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die, glaube ich, schon nach 10 Minuten ergriffen waren und dann lief mir doch schon die erste Träne runter. Und das klingt jetzt so kitschig. Dabei geht der Film wirklich in die US-amerikanische Gegenwart rein. Und man könnte auch sagen, dass das klassische amerikanische Erzählkino sich hier nochmal in aller Schönheit neu erfindet. Also wir lernen die Figur von Frances McDormand kennen. Sie wird arbeitslos, sie hat in einem Zementwerk in North Dakota gearbeitet, das wird geschlossen, dann ist auf einmal das ganze Dorf leer, es hat noch niemals mehr eine Postleitzahl und dann fährt sie eben mit so einem Van rum und sie sagt nicht, dass sie homeless ist, sondern sie ist houseless. Und man sieht dann, wie sie zum Beispiel bei Amazon im Winter arbeitet, wie sie im Sommer auf so einem Campingplatz die Toiletten sauber macht. Also man kriegt diese Arbeitshandgriffe mit. Und da kommt dann auch das Dokumentarische in dem Film eben mit rein. Man lernt eben die Leute, die wirklich so leben, in diesem Film kennen, sie erzählen ihre Geschichte und Frances McDormand hört zu. Aber dann kriegt Frances McDormand noch eine eigene fiktionale Geschichte, wo wir auch verstehen, was sie bewegt. Und diese Kombination von dieser Fiktion, die in einer Wirklichkeit verankert ist, ist sehr schön. Und es sind auch so, wie soll ich das sagen, sachlich nüchterne, aber unheimlich tolle Landschaftsaufnahmen von Amerika. So die Weite mal nicht stilisiert, die Weite nach den Mythen, aber trotzdem ist da die Utopie Amerikas drin.
Also, wir merken uns den Titel Nomadland von Chloe Zhao zu 100% der Favorit auf einen Preis hier in Venedig und Anke Lewicke ist zu 100% später wieder zu hören. Vollbild kommt heute live von den Filmfestspielen von Venedig und bevor wir über all das sprechen, was hier in den letzten Tagen mit Maske und Sicherheitsabstand stattgefunden hat, blicken wir ziemlich genau ein Jahr zurück. Da feierte auf dem Festival der Spielfilm Gene Seberg Against All Enemies seine Weltpremiere. Nächste Woche kommt dann der Film endlich in die deutschen Kinos und handelt von der legendären Schauspielerin Jean Seberg, die durch ihre Rolle in Jean-Luc Godards Außer Atem Weltruhm erlangte, dann zur Ikone eines neuen naturalistischen Kinos wurde und sehr früh tragisch verstarb. Regisseur Benedict Andrews erzählt in seinem Film aber nicht ihre ganze Lebensgeschichte, sondern eine vergessene Episode darüber, wie John Seberg vom FBI als Staatsfeindin erklärt wurde, nur weil sie mit der Black Panther-Bewegung sympathisierte. Als ich den Regisseur zum Interview traf, wollte ich von ihm wissen, wieso er sich gerade diese Episode für seine Geschichte ausgesucht hat.
A lot of what I'm talking about in a way, one, I hope you feel as like, you know, in the movie. You see
und ich wollte, dass der Film streckenweise nur so eine Spitze des Eisbergs zeigt und dass sich darunter andere Schichten verbinden. Und deswegen fängt der Film ja fast auch mit dieser Art Traumsequenz an aus den Dreharbeiten von Joan of Arc mit Otto Preminger, wo es diesen Unfall gab, wo sie fast verbrannt wäre. Aber mir war es wichtig, dass selbst alle, die nichts über sie wussten, immer mal wieder so Art Notizen aus ihrer Vergangenheit zu sehen bekommen und das eben auch so spüren. Und dann gibt es eben diesen FBI-Agenten, Jack, der sie überwachen soll und der anfängt, von ihr besessen zu werden und der natürlich auch erstmal herausfinden muss, wer ist diese Frau. Und daher hat mich ein klassisches Biopic eigentlich nicht interessiert, sondern ich wollte es destillieren auf ein paar grundsätzliche Sachen. Es ist in gewisser Weise ein Überwachungsthriller. Also einerseits haben wir Jack, der sie überwacht und sie ist sozusagen die Überwachte. Und es geht um ihr Liebesleben, es geht um Politik, es geht darum, wie sich Liebesleben und ihr politisches Engagement überschneiden. Und wie gesagt, für mich war es wichtig, das zu destillieren auf einige Ereignisse, die es in ihrem Leben wirklich gegeben hat, aber eben kein reines Biopic zu machen.
Try to be a complete biopic. You should feel those true stories under there, but it's really about distilling down some of the events within this period.
Zugucken und angesehen werden ist ja auch die Situation, die wir im Kino vorfinden. Ich sitze im Kino und sehe Jean Seberg als Schauspielerin in einem Film, bei dem sie noch nicht einmal mitmachen wollte. Der Film geht ja auch der Frage nach, wer Jean Seberg eigentlich war. Auch das FBI beschäftigt diese Frage, als sie aus Paris kommt und von dem Bürgerrechtler Hakeem Jamal fasziniert ist. Noam Chomsky hat mal gesagt, dass das Überwachungsprogramm Counterpro ins Leben gerufen wurde, um gegen die amerikanische Linke vorzugehen. Am Anfang des Films scheint Jean Seberg eine merkwürdige amerikanische Schauspielerin zu sein, die nur merkwürdige Filme macht. War sie denn politisch links?
It's her relationship with Hakeem Jamal in this instance, but also in her life, her relationship.
Diese Beziehung zu Hakeem Jamal, die hat es ja wirklich gegeben. Sie hat eben auch die Black Panthers als Organisation unterstützt, aber sie stand dabei nicht so im Mittelpunkt wie andere Stars, um Jane Fonda beispielsweise oder Jean Genet, sondern das war eher eine kleinere Sache und trotzdem wurde sie zum Ziel des FBI, die eine Schmutzkampagne geführt haben, einen schmutzigen Krieg geführt haben, der natürlich auch rassistisch irgendwo motiviert war. Und sie wurde erstaunlicherweise zu einer Bedrohung. Und Hakeem Jamal hat auch mal zu ihr gesagt, du bist jetzt ins Kreuzfeuer geraten vom Kampf der USA gegen die schwarze Bevölkerung. Und ihre Liebesaffären, die sie hatte, haben dann auch noch eine Rolle gespielt. Und eigentlich war sie nur eine Bürgerin, die ihr bürgerliches Recht ausübt, sich politisch zu betätigen und auch Organisationen zu unterstützen.
Ich mag die Idee, dass das FBI-Überwachungsprogramm ein menschliches Antlitz bekommt, indem sie es mit Gesichtern in Verbindung bringen. Sie zeigen den Agenten Jack Solomon, wie er versucht, sich Jean Seberg zu nähern. Hat das denn tatsächlich so stattgefunden?
It's entirely wishful thinking. I mean, look. That area is very shadowy. In fact,
nun, ganz ehrlich, diese Szene ist Wunschdenken. Die hat so nicht stattgefunden. Und diese ganze Periode in ihrem Leben, wo man sie überwacht hat, war für sie wie ein Albtraum. Sie konnte irgendwann auch gar nicht mehr unterscheiden, was davon wahr ist, was ein Albtraum war. Und Jack Solomon, also diese Figur, der ist fiktiv. Den hat es so nicht gegeben. Aber für mich ist es auch eher ein Film über zwei Leben, dem zwischen Jack und Jean Seberg, die parallel verlaufen. Und Sie haben es vorhin selber in Ihrer Frage erwähnt, dass Kino eben auch Überwachung ist und dass es auch im Kino um Voyeurismus gibt. Und das geht von Hitchcock bis zu Brian De Palma. Und für mich als Theaterregisseur ist es auch immer wieder so, dass ich sozusagen Leute beobachte, dann wiederum zahlende Zuschauer einlade, Leute zu beobachten und etwas über ihr Privatleben herauszufinden, etwas, was sie eigentlich verbergen möchten. Und in gewisser Weise ist die Zerstörung des Privatlebens in dem Film Jean Seberg etwas, was mit Kinoausstattung passiert. Man benutzt dazu Kameras, man benutzt dazu Mikrofone. Also all das, womit man normalerweise Filme dreht, kann man auch dazu benutzen, Leute zu überwachen. Aber letztendlich geht es immer wieder um Beobachtung einer Intimität. Und für Jack ist es eben eine Erfahrung, in dieses verborgene Leben von Jean Seberg mit einzudringen. Und deswegen habe ich mir das einfach so vorgestellt, was wäre gewesen, wenn sich diese beiden begegnet wären. Und in gewisser gewisser Weise haben sie beide mit ihren eigenen Grenzen zu kämpfen, mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten zu kämpfen. Und genau das wollte ich zeigen, wie parallel ihr Leben eigentlich verlaufen ist.
Es ist interessant, so sehr sie dem FBI auch einen menschlichen Anstrich geben, sie versuchen nie, deren Aktionen zu rechtfertigen. Denn das FBI wollte Jean Seberg bloßstellen und ihrem Ruf schaden. Glauben Sie eigentlich, dass die Art und Weise, wie das FBI die Überwachung anging, anders war als bei einem Mann? Für mich war da immer auch Sexismus mit im Spiel, bei diesem Wollen, ihr zu schaden.
Also das ist bestimmt so, obwohl man das im Einzelnen nicht so weiß. Aber ein Beispiel fällt mir jetzt ein. Das FBI hat der Frau von Dr. Martin Luther King auch angeblich Affären ihres Mannes versucht zu beweisen. Also mit diesen fiesen, sehr gemeinen Taktiken haben sie einfach gearbeitet auch. Aber gerade Hoover ist ja da ein sehr komplexer Charakter. Er hat ja selber mal gesagt, er mag es, wenn es wirklich bis zu den Bettgeschichten geht. Und seine fast pornografische Fixierung da auch auf weibliche Opfer ist durchaus bekannt. Und dann kommt eben noch hinzu, dass Jean Seberg zu Beginn ihrer Karriere mit einem so widersprüchlichen und dominanten Regisseur wie Otto Preminger gearbeitet hat, der nun seine Schauspielerinnen und Schauspieler auch nicht immer fein behandelt hat.
Kristen Stewart spielt Jean Seberg und sie tut das sehr gut, aber irgendwie ist es auch mehr als nur reines Spiel. Ist Kristen Stewart in gewisser Weise eine moderne Version von Jean Seberg? Bis zu dem Punkt, dass sie selbst eine Ikone des französischen Kinos ist, weil sie viel mit Olivier Assayas gearbeitet hat.
There's a lot of parallels. I mean, I've spent a lot of time talking about the movie since it's come out with Kristen.
Ja, da gibt es durchaus viele Parallelen und ich habe mich auch viel mit Kristen darüber unterhalten und sie ist die Erste, die über gewisse Parallelen redet, aber auch über die Unterschiede. Also sie sagt eben, dass sie niemals hat leiden müssen für ihre Ansichten, für das, was ihr wichtig ist. Sie geht sehr offen mit ihrer eigenen Sexualität um, mit ihren politischen Ansichten. Aber sie waren beide sehr, sehr jung, als sie berühmt wurden. Jane Seberg durch den Otto Preminger-Film Joan of Arc und Kristen Stewart durch Panic Room und Twilight. Und Jane Seberg ist stark angegriffen worden. Damals in der Presse, es gab sehr fiese Kritiken gegen sie. Das hat in gewisser Weise auch Kristen Stewart erfahren müssen, die von der US-Presse angegriffen wurde. Und beide verfügen auch über so eine sehr eigenwillige Schönheit. Und das kann Kristen Stewart auch sehr gut ausdrücken. Und dann gibt es natürlich auch diese Parallele zu Frankreich. Kristen Stewart ist die erste Amerikanerin, die auch einen César bekommen hat für einen französischen Film. Und sie war fasziniert von Jean Seberg. Auch das war natürlich sehr wichtig. Und mir war es natürlich bewusst, dass wenn Schauspielerinnen, Stars spielen, eine andere Schauspielerin spielen, immer die Gefahr besteht, so ein bisschen Wachsfigurenkabinett zu machen. Und Kristen kann aber das gar nicht. Also die Gefahr bestand eigentlich bei ihr nie. Und von daher hat sie eben auch diese Frische, hat eben auch so etwas Raues in ihrem Spiel, was dem Spiel von Jean Seberg sehr nahe kommt. Also sie muss sie in keinster Weise imitieren, um sie irgendwie zu fühlen und auch auszudrücken.
Regisseur Benedict Andrews, sein Spielfilm Jean Seberg Against All Enemies kommt Donnerstag in unsere Kinos. Letztes Jahr wurde am Lido, wie gerade gehört, Kristen Stewart als Jean Seberg gefeiert. Da war kein Durchkommen zum roten Teppich, als sie aufgetreten ist. Dieses Jahr war der Jubel für Regisseurinnen und Schauspielerinnen kleiner, keine Fans am roten Teppich, ein kleiner Fototermin am Abend vor der Premiere. Das war's dann. Wie sich das anfühlt, das konnte ich Anna König fragen. Die meisten kennen die deutsche Schauspielerin vielleicht aus der Netflix-Serie Dark, wo sie die mysteriöse Pathologin Edda Heimann spielt. Oder man kennt sie aus dem Kino, aus den Filmen von Julia C. Kaiser wie Die Hannas oder Das Floß. Sie spielt jetzt die weibliche Hauptrolle in einem italienischen Film, Assandira, eine Romanverfilmung über ein sardisch-deutsches Ehepaar, das in Sardinien eine mysteriöse Agrarwirtschaft aufbaut und damit ein tragisches Unglück verursacht. Doch als ich Anna König zum Interview traf, wollte ich zunächst von ihr wissen, wie das überhaupt ist, eine Weltpremiere unter Pandemiebedingungen zu erleben.
Naja, erstmal denkt man, oh je, ist ja überhaupt niemand gekommen, bis man realisiert, ach so, nee, die dürfen sich ja gar nicht da hinsetzen. Dann ist das natürlich, ich fand es wahnsinnig bewegend, also aus zwei Gründen. Wir hatten alle den Film nicht gesehen und es waren wahnsinnig viele auch vom Team da. Und dann einfach nach so langer Zeit wieder im Kino zu sitzen und im Sala Grande und diese Wucht von Kino zu erleben, diese Freiheit und Inspiration und Eskapismus, das war wundervoll.
Sie spielen Grete, eine Deutsche, die mit einem Sarden verheiratet ist und auf der Insel bei dem Schwiegervater eine Art Agrartourismuswirtschaft aufbauen möchte. Was hat Sie an dieser Rolle gereizt, dass Sie zugesagt haben, in dem Film die weibliche Hauptrolle zu spielen?
Ja, also erstmal habe ich natürlich das Buch gelesen und fand das wahnsinnig berührend und die ganzen Rollen, die da drin sind, unglaublich verschroben und skurril und eigensinnig, aber dennoch sehr, sehr liebevoll gezeichnet. Und dann habe ich wirklich auch gemerkt, dass da irgendwas in diesem Buch ist, was ich als Deutsche nicht verstehen kann, weil das so verwurzelt ist in der sardischen Kultur, in der sardischen Natur, mit den sardischen Menschen. Das hat mich total neugierig gemacht. Und dann hat mich natürlich die Rolle der Grete total fasziniert, weil das so eine Frauenfigur ist, die ich noch nicht so oft im Film gesehen habe. Also die ist so eigenwillig, wild, eine Hedonistin, die einfach für die Lust, Sex und das Vergnügen lebt, die auch manchmal ein bisschen skrupellos ist, sich eigentlich nicht so viel sagen lässt. Und dennoch, und das habe ich so gespürt in diesem Buch, dass die eine Welt in sich trägt, voller Verletzlichkeit und Schmerz.
Die eigentliche Hauptfigur ist ja Konstantino, der Großvater. Oder beziehungsweise der Schwiegervater zunächst. Ich fand sehr interessant, wie sich im Film das Verhältnis zwischen Grete und ihm wandelt. Da sind immer unterschiedliche Energien dabei, unterschiedliche Spannungen, die da aufstehen. Wie würden Sie denn das Verhältnis Ihrer Figur Grete zu Konstantino beschreiben?
Naja, also wenn man es jetzt größer sieht, ist es natürlich die neue Welt, die in die alte Welt hineinfällt. Und Grete besonders, weil sie so ein bisschen der Motor ist von dem Ganzen und das alles bis auf die Spitze treibt, bis es einfach größer wird als sie selbst, macht Konstantino zum Zuschauer ein bisschen seines Lebens und sie wird ein bisschen auch die Regisseurin von seinem Leben. Aber ich glaube wirklich, dass Grete auch Gefühle für ihn entwickelt. Sie trägt sein Kind aus. Also das ist nicht nur Spiel, aber bei Grete sind, glaube ich, da die Grenzen etwas meandernd.
Es ist auch ein sehr sinnlicher Film, der auch auf die Sinnlichkeit ihrer Figur hinaus möchte, weil das ja letztlich zwei Männer sind, die sie irgendwann begehren. Dass das Vater und Sohn ist, bekommt dann noch was griechisch-tragisches obendrauf. Die Grete ist dadurch aber trotzdem kein Objekt, sie ist halt nicht passiv. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie dieses Begehren oder diese Begierde steuert.
Ja, die hat wahnsinnig Lust auf Sex und auf das Vergnügen, ja. Natürlich weiß man nicht genau, was ist das Verhältnis zwischen Mari und Grete, wie viel macht sie für ihn. Dennoch hatte ich auch nie das Gefühl, jetzt auch nicht beim Sehen, dass sie ein Opfer ist, sondern ich glaube, das ist eigentlich alles aus ihrem Willen heraus.
Was war denn die größte Herausforderung für diese Rolle? Sie sprechen ja auch viel Italienisch. Kannten Sie das schon? Mussten Sie das lernen?
Nee, das war tatsächlich die größte Herausforderung, weil ich kein Wort Italienisch gesprochen habe. Ich habe zwar das erste Mal von diesem Film bei der Berlinale 2017 gehört, weil Salvatore ein Kinoplakat von mir gesehen hatte und danach den Film sich angeschaut hat und dann mich passend fand für die Rolle. Und dann war ich im Mai 2017 beim Casting, was hat sich immer alles verzogen. Mal konnte ich nicht, mal waren da irgendwelche Umstände. Und dann habe ich tatsächlich erst zwei Wochen vom Dreh erfahren, dass wir drehen werden. Und ich war in zwei anderen Projekten. Ich habe das eine Projekt abgeschlossen und bin montags nach Cagliari zur Kostüme-Maskenprobe und habe dann auch die ersten 5 bis 6 Wochen parallel in Köln noch einen Film gedreht. Also ich hatte keinen Tag frei und habe mir das irgendwie in mein Hirn reingekloppt. Ich weiß es nicht, aber das war unfassbar anstrengend, vor allem wenn was geändert wurde oder wenn die Kollegen plötzlich sardisch gesprochen haben, wo ich gar nichts mehr verstanden habe. Am Anfang habe ich immer gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt muss ich einfach in diesen Gesichtern, und die haben ja so tolle, expressive Gesichter, und wir haben dann in unseren Gesichtern einfach gelesen, obwohl wir gar nicht wussten, was die anderen, der jeweils andere sagt.
Anna König, Hauptdarstellerin im italienischen Spielfilm Assandira von Salvatore Mereu, der hier außerhalb des Wettbewerbs zu sehen war. Mehr Gespräche und Interviews aus Venedig gibt es nach den 15 Uhr Nachrichten, die kommen aus Berlin. Dann unter anderem mit dem ungarischen Regisseur Cornel Mundruschow, der zum ersten Mal in Amerika gedreht hat. Und natürlich auch mit Julia von Heinz, der einzigen deutschen Regisseurin im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Ich sende weiterhin live aus Venedig, wo heute die 77. internationalen Filmfestspiele zu Ende gehen. Der Film Und morgen die ganze Welt der Regisseurin Julia von Heinz beschäftigt uns gleich. Ich sprach mit von Heinz über ihre Jugend in der Antifa und den Unterschied zwischen der alten und neuen Linken. Luisa studiert Jura im ersten Semester und als wir sie im Spielfilm Und morgen die ganze Welt kennenlernen, zieht sie gerade in ein besetztes Haus ein und wird Mitglied bei der Antifa. Dort macht sie mit bei Aktionen gegen rechtspopulistische Parteien und verliebt sich in den Anführer Alpha, der immer extremere Aktionen plant, bis die beiden meinen, eine Nazi-Terrorzelle aufgedeckt zu haben, die Verbindungen bis hin in den Polizeiapparat hat. Soweit der Inhalt von Julia von Heinzes neuestem Spielfilm, der hier in Venedig im Wettbewerb seine Weltpremiere gefeiert hat. Der Film basiert auf ihren eigenen Erfahrungen bei der Antifa und deshalb wollte ich von der Regisseurin wissen, was sie genau durch diesen Zugang einem großen Publikum vermitteln wollte.
Film muss spannend und unterhaltsam sein, in allererster Linie, und dafür taugt mein Leben nicht, mein persönliches. Das heißt, wir haben lange an einem Drehbuch geschrieben, was den Zuschauer wirklich mit reinzieht, was uns mit Spannung erwarten lässt, was passiert als nächstes. Ich habe sehr viel Persönliches in die Figur reingebracht, was ihre Gefühle betrifft, was ihre Beziehungen betrifft, was ihre Motivationen betrifft. Aber das, was um sie herum geschieht, sind Dinge, die wir einfach uns im Laufe der Zeit als Autoren ausgedacht haben.
Das Spannende ist ja, dass wir mit Luisa quasi in den Film reingeworfen werden. Ja. Da möchte sie ja schon in diesem besetzten Haus wohnen. Sie möchte zur Antifa. Sprich, wir lernen schon eine politisierte Person kennen. Was hat sie politisiert?
Ich würde die Frage gerne zurückgeben an jeden, der mir diese Frage stellt. Was ist die Motivation, sich nicht gegen Nazis zu engagieren? Das finde ich so fragwürdig, dass ich lieber dort von jedem mal die Motivation hören wollte, anstatt dass man jemanden fragt, warum machst du etwas?
Es wirkt ja nun manchmal, dass der Film das selber nochmal hinterfragt, nicht wahr? Also zum Beispiel schöne Szenen, wenn sie zurück zu ihrer Familie geht. Das ist ja auch eine Familie, die jagt, sie hat Geld, die wirkt aber jetzt nicht so autoritär. Es ist eine liebevolle Familie, hat man im ersten Moment das Gefühl, nicht wahr? Also das Kontrastprogramm zum Leben in der Kommune.
Ja, aber ein Teil ihrer Motivation ist sicherlich dort zu finden. Ich glaube, dass dieses Privilegierte, was ich erzähle, ihr Schuldgefühle gibt. Und zunehmend fühlt sie sich schuldig. Im Grunde sagt man ihr, dich kann man gar nicht ernst nehmen mit deiner Herkunft. Und ich glaube, dass das ihr noch mehr das Gefühl gibt, sie muss jetzt allen beweisen, wie ernst sie es meint.
Also gibt es so einen Rechtfertigungsdruck für sie, dass sie mitmachen will für die Sache, die ja eine gute Sache ist?
Das wird eine ihrer Motivationen sein, die ist gespeist aus vielen. Natürlich, sie liest ja auch die Nachrichten, sie sieht, was geschieht. Auch das ist eine Motivation. Es gibt noch weitere Motivationen. Ich habe das Gefühl, sie ist einsam bei sich zu Hause. Hier findet sie plötzlich das sprudelnde Leben, hier findet sie einen Familienersatz. Wir merken auch, dass sie sich ein bisschen verknallt in einen Typ. Ich finde Filme zu einfach, die mir sagen, das ist die Motivation, mein Großvater war Nazi. Und jetzt muss ich was dagegen machen. Viele Fernsehfilme haben diese einfache Psychologie. Und wenn ich die Möglichkeit habe des Kinos, wo die Leute sich zurücklehnen und nicht nebenher bügeln und diese ganz einfache Psychologie brauchen, erlaube ich mir, das in allen Zwischentönen zu erzählen, woher eine solche Motivation kommt.
Sie ist ja Jurastudentin, das ist gar nicht so unwichtig, denn in der Uni lernt sie in Seminaren, in Vorlesungen die Theorien des Grundgesetzes, die Frage, was man machen darf, was man nicht machen darf. Sie beginnt aber in ihrem politischen Leben plötzlich an gewissen Dingen zu zweifeln, ja, was sie da erzählt bekommt. Ja. Woran zweifelt sie?
Sie spürt zunehmend, dass es ein Machtvakuum gibt, was der Staat füllen sollte, und dieses wird nicht gefüllt. Wir haben in unserem Grundgesetz ein Gewaltmonopol festgeschrieben. Dieses Gewaltmonopol liegt hoffentlich und bitte sehr, und da stehe ich zu 100% dahinter, bei der Polizei, bei der Bundeswehr und so weiter. Plötzlich spürt sie, es gibt Verbindungen von Polizei, von Bundeswehr, von Verfassungsschutz ins rechtsradikale Netzwerk. Dieses Machtvakuum meint sie plötzlich zu füllen. Und ich finde, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass das nicht noch stärker Realität wird in Deutschland. Vor 3 Wochen gab es einen Spiegel, das dunkle Netzwerk. Die hatten minutiös Hunderte von Fällen aufgeschlüsselt, wo rechtsradikale Netzwerke in die staatlichen Organe reichen. Das ist eine unerträgliche Situation.
Das Spannende ist, es gibt ja eine Figur Dietmar. Dietmar steht so ein bisschen für den alten Widerstand, für die alte Linke. Ja. Vor allem die Dialoge zwischen den jungen Aktivisten und dem alten, ja, Aktivisten werfen nochmal so ein anderes Weltbild auf. Er sagt, von mir aus könnt ihr jeden Tag einen neuen Nazi niederprügeln, irgendwann kommt der nächste wieder raus. Das lohnt sich irgendwie für ihn nicht mehr. Belächelt er die Jugend? Was für ein Konflikt wird da aufgemacht? Also ich hatte das Gefühl, dass Dietmar lieber über das große Ganze sprechen, ja, würde, über den Kampf, ja, schlechthin. Und er sieht, ja, die Jungen, die sich quasi auf so kleine Aktionen quasi fokussieren. Ne?
Er steht für das, was bis in die 90er ich erlebt habe, das große Ganze zu sehen, den Kapitalismus als Ursprung des Übels, aus dem die Einzelkämpfe heraus entstehen. Es war immer der große Unterschied, bin ich revolutionär oder bin ich nur reformistisch? Und das wurde einander vorgeworfen. Das ist auch der Konflikt, der mir hier erzählt wird. Er sagt, das ist wie wenn ihr von einem maroden Haus die Fassade immer wieder weiß streicht, wenn ihr hier Nazis verprügelt. Wir sind ja natürlich stark in die heutige linke Szene gegangen, um das auch nochmal zu aktualisieren, unsere eigenen Erfahrungen. Und es gibt viele Einzelkämpfe. Es gibt die Klimabewegung, es gibt die Tierrechtsbewegung, es gibt eine starke feministische Transgender-Diskussion. Es zersplittert sich aber auch. Was im Moment sicherlich fehlt, ist, dass noch stärker man wieder zusammenfindet im Sinne von, wo ist der Ursprung all dieser einzelnen Übel? Und am Ende liegen sie doch in unserem Wirtschaftssystem.
Da es aber jetzt keine Einzelaktionen sind, finde ich es sehr spannend, wie Sie in Ihrem Film auch die gruppendynamischen Prozesse. Ja. Da passieren plötzlich Dinge. Es heißt, wir wollen nur die Autos kaputt machen und dann heißt es so, nee, es muss mehr sein. Ja. Wie haben Sie das gefasst? Und beziehungsweise, wie wichtig ist dann in so einem Gruppenwiderstand dann doch so eine Art Anführerfigur, was Sie ja durchaus hinterfragen, ob es ihn braucht, beziehungsweise der Alpha, der ja hier noch so heißt, der feuert auch an, nicht wahr?
Ja. Ich hoffe, dass ich dieser Figur gerecht werde, indem ich ihn von allen Seiten auch zeige. Alpha heißt nicht umsonst Alpha. Das ist natürlich ein kleiner Seitenhieb auf hierarchische Strukturen innerhalb der Antifa und innerhalb von linken Gruppen. Wir brauchen diese Energie in den Gruppen. Wir brauchen Alphas Energie. Und gleichzeitig merken wir aber auch, wie er uns wegbröckelt, wie er zu Luisa später sagt, bitte sieh mich nicht als der Superheld, der du meinst, der ich bin. Das bin ich nicht. Wir spüren auch er, als die Repression kommt, will sich sein Leben nicht versauen. Er sieht sich nicht auf alle Zeit hier in dieser Gruppe. Er hat ganz andere Pläne und sein Vater hat für ihn auch andere Pläne. Und auch in ihm spiegeln sich diese privilegierte Situation von vielen linken Aktivisten wieder.
Sie ziehen ja in den Politthriller quasi noch eine Dreiecksbeziehung, eine Liebesdreiecksbeziehung. Und welche Funktion hat dieses Liebesdreieck? Weil ich glaube, das sind ja junge Menschen, da geht es ja auch um, dass man sich verliebt. Die Gefühle spielen noch eine viel stärkere Rolle als bei Dietmar zum Beispiel, hat man das Gefühl.
Liebe, Beziehungen und Erotik sind ein starker Aspekt in der linken Szene, auch für mich. Ich finde, dass das alles immer mit reinspielt. Und wenn wir so tun, als wären wir nur politische Menschen und nur Kopfmenschen, stimmt das doch nicht. Wir begegnen uns immer auch auf einer anderen Ebene, alle miteinander.
Regisseurin Julia von Heinz über ihren Spielfilm und morgen die ganze Welt. Politische Ereignisse dominieren die Filme am Lido dieses Jahr und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz, das war ja nur ein Beispiel. Es gibt aber noch viel mehr oder gab zumindest viel mehr zu sehen. Filmkritikerin Anke Lewig ist wieder bei mir, weil Anke, du schleichst ja auch immer wieder raus aus dem Studio der Kollegen vom italienischen Rundfunk. Wir senden nämlich direkt neben der großen Sala Grande, was auch eine Doppelung ist, die große Sala Grande. Aber dort wird heute Abend der Goldene Löwe verliehen und du versuchst immer reinzugucken, um zu sehen, wer es ist. Hast du es denn herausgefunden?
Nein, die machen gerade die Proben und der Goldene Löwe steht auch schon da und ich hoffe eben immer, die zeigen ja dann später auf der Leinwand, werden ja immer die Gewinner oder Gewinnerinnen eingeblendet, aber das läuft doch nicht und ich habe mich auch nicht so richtig runtergetraut, vielleicht liegen da ja so Zettel rum, aber vielleicht mache ich es bei der nächsten Musik, gehe ich nochmal gucken.
Sehr gut, bis dahin wollen wir noch reden über die Filme, die wir gesehen haben, also die deutsche Antifa, japanische Spione, russische Arbeiteraufstände, mexikanische Militärrevolution, so viel Politik war selten am Lido.
Ja, was ich ganz interessant fand und darum geht es ja auch ein bisschen bei der Julia von Heinz, eine junge Frau sozusagen, die erschüttert ist, was um sie herum passiert. Also die auf einmal sich aufgefordert fühlt, Stellung zu beziehen. Und das haben wir so ein bisschen als roten Faden in ganz unterschiedlich erzählten Filmen. Also nehmen wir zum Beispiel den russischen Film von Andrei Konchalowski, Meine Kameraden. Der spielt 1962 und wir lernen Ludmilla kennen. Das ist ja eine linientreue Kommunistin und die bekommt auf einmal mit, dass ein Arbeiterstreik blutig niedergeschlagen wird. Und sie muss sich jetzt dazu verhalten, weil ihre Tochter auch bei den Ereignissen entwickelt war. Das ist so nochmal ein anderer Ansatz. Oder nehmen wir, du hast es eben Japan erwähnt, da geht es eben um ein Ehepaar. Und die bekommen mit während des Zweiten Weltkrieges, welche Verbrechen die Japaner in der Mandschurei begangen haben, dass sie auch Versuchen mit Menschen gemacht haben. Und sie überlegen jetzt, wie können sie diese Informationen einfach an die Alliierten spielen. Also ich finde das so ganz interessant, dass durch den Kampf des Einzelnen kriegen wir eben einfach so die Strukturen von autoritären Systemen oder Gruppierungen erzählt. Also sie werden so ausgeleuchtet durch diesen Kampf.
Das sind ja auch zwei Filme, der japanische Film The Wife of a Spy von Kiyoshi Kurosawa und der Film aus Russland. Das sind ja Blicke in die Vergangenheit. Das basiert ja alles auf realen Vorkommnissen. Wir hatten aber einen Spielfilm aus Mexiko gegen Ende, der viele verstört hat. Einige sind dadurch begeistert gewesen, andere eher abgeschreckt. The New Order von Michel Franco aus Mexiko, der erzählt ja eigentlich von einer Dystopie, von einer Art auch Arbeiter- oder Bevölkerungsaufstand gegen das Reiche oder die Reichen in dem Fall.
Also der Film fängt meines Erachtens schon ziemlich sagenhaft an. Wir sehen eine Hochzeit, wie du sagst, in einer reichen Villa. Und wir sehen einfach auch, wer diese reichen Leute bedient. Das sind eben alles Männer und Frauen mit einem indigenen Hintergrund. Und wir kriegen schon mit, dass die Farbe Grün eine wichtige Rolle spielt, weil es kommen Hochzeitsgäste an, die haben schon grün beworfene Autos, so Farbbeutel gehen rum. Ja, und auf einmal wird diese Hochzeit einfach brutal geentert und es kommt zu vielen Toten und wir sehen dann, dass es ausgeraubt wird und die Tochter wird dann entführt und dann kommt das Militär mit rein. Und da hat uns, glaube ich, der Film so ein bisschen verlassen, weil wir gar nicht mehr so mitbekommen haben, was wird uns da erzählt. Also wird da eine Revolution direkt wieder vom Militär ausgenutzt und so weiter. Und da hatte ich auf einmal das Gefühl, der Film wird zu so einer Gewaltspirale und er freut sich eher an seinen Bildtableaus, die er ja für wahr erschaffen kann. Das sind auch Eindrücke. Aufnahmen im Gefängnis, die uns da Michel Franco, so heißt der Regisseur, zeigt. Aber man fühlt sich auch so mit der Gewalt so ein bisschen alleingelassen. Also er wird ja eigentlich nicht mitgearbeitet.
Ich glaube, dass der Film zumindest gegen Ende so eine Art ja auch zynische Haltung zeigt, weil eben alles zur Debatte steht. Ne? Auch Eltern verraten ihre Kinder, die Reichen kooperieren dann wohl mit den neuen Militärs. So richtig erklärt wird uns das nicht. Er wirft uns auch dann in so furchtbare Auffanglager, wo diese reichen Töchter, die aus diesen Häusern gekidnappt worden sind, gezwungen werden, so Handyaufnahmen zu machen. Papa, überweis bitte das ganze Geld. Im Grunde ja dann auch wieder von Heinz, die er im Interview gesagt hat, es geht darum, das System zu überdenken, das die Menschen eben arm macht oder eben rauswirft aus dem sozialen Netz. Versucht Michel Franco, das überlege ich mir, wirklich auch eine Art Umsturz zu inszenieren innerhalb des Films selber. Du hast schon diese surrealen Elemente erwähnt. Am Anfang plötzlich ist das Wasser grün. Aber am Ende wird das ja auch zu so einer Art einfach ja, Gewaltrevolutionsfilm.
Ich glaube, das große Problem des Fehlers ist, dass der eben so eine griechische Tragödie letztlich sein möchte. Also, dass er erzählen möchte, am Ende sind es doch immer wieder die armen Ausgebeuteten, die auf der Strecke bleiben, egal was sie machen. Und ich finde das aber so schade, weil ich bin dieser Erzählung oder diesem Narrativ so unglaublich müde, weil ich glaube, es ist eine Zeit, wo man eine Utopie braucht. Und gerade wenn man so sieht, was in Mexiko ist, die Drogenkriege oder sonst, was da alles so ist. Also der Film spielt ja letztlich auch ein bisschen in so einem luftleeren Raum. Also er ist ja gar nicht so richtig in der mexikanischen Gesellschaft verankert. Und ich verstehe wirklich nicht, worauf er hinaus will. Also das sind so Filme, die eigentlich wie so ein Faustschlag nochmal festhalten. Also wie so ein Schlag in der Magengrube eher. So sind die Verhältnisse. Und dabei hat das Kino doch wirklich auch eine utopische Kraft. Davon könnte man doch auch erzählen. Vielleicht ist dann auch die Figur von Julia von Heinz auch ein bisschen eine utopische Figur, weil wir sehen eine junge Frau, die ja wenigstens was bewegen möchte. Also wenigstens der Versuch ist ja da.
Das waren jetzt die Blicke auf die fiktionalen politischen Verhältnisse. Wir hatten im Wettbewerb ein Beispiel eines dokumentarischen Blicks auf die Welt, auf das Grenzgebiet zwischen Syrien, Kurdistan und dem Libanon. Gianfranco Rosi, der hier schon mal als großer Gewinner vom Platz ging bei dem Festival von Venedig, hat 3 Jahre lang in diesem Grenzgebiet einen Dokumentarfilm gedreht und sucht nach Szenen, sagen wir mal, jenseits von einem Kriegsalltags, den wir uns vorstellen. Aber er sucht und sucht und findet er denn etwas?
Nein, und ich glaube, da ist auch dasselbe Problem. Also die Tableaus sind unheimlich sorgfältig inszeniert. Man sieht eben zu Beginn diese Frauen, die in einem leeren Gefängnis sind, die weinen und die ein Klagelied anstimmen für ihre Männer und Söhne, die hier eben gefoltert und dann umgebracht wurden. Dann sieht man aber auf einmal ein junges Ehepaar, die Wasserpfeife rauchen und über eine Stadt gucken. Und man würde sich so wünschen, dass der Film immer wieder zu diesen Figuren zurückgeht, dass diese Namen bekommen, eine Geschichte, aber man weiß ja während des ganzen Films nie, wo man eigentlich ist. Also deshalb kriegt das auch so ein bisschen so was Austauschbares und mir kam das ja manchmal so vor, es ging ihm immer mehr so um so einen visuellen Effekt zu setzen, als eigentlich das Schicksal dieser Menschen zu erzählen.
Notturno, so der Titel, den hätten wir fast schon vergessen, der zu diesen politischen Filmen dieser Nostra gehörte. Aber neben diesen politischen Filmen gab es auch ästhetische und formale Ereignisse. Und über die reden wir gleich. Manchmal reicht ja im Kino eine Sequenz, ein Kraftakt und plötzlich wird nur noch darüber gesprochen. Auf der 77. so rum Mostra ist das dieses Mal dem ungarischen Regisseur Kornel Mundruczó und seiner Drehbuchautorin Katja Weber gelungen. In Pieces of a Woman zeigen sie 30 Minuten lang eine Hausgeburt in einer Einstellung. Am Ende ist das Neugeborene tot und der Film beginnt als Trauerarbeit der Mutter Martha und ihrer ganzen Familie. Das Team Mundruczó und Weber sind sehr festivalerfahren, sie sind Stammgäste in Cannes, Venedig und Toronto. Und als ich sie hier in einem Hotel am Lido zum Interview traf, wollte ich von den beiden wissen, mit welchen Gefühlen sie diese Pandemie-Ausgabe des Festivals eigentlich wahrgenommen haben.
It's a lot of limitation, but also a big celebration. I'm amazed how organized the festival, even the time of COVID.
Es gibt viele Einschränkungen, aber auch viel Grund zur Freude. Ich bin sehr erstaunt, wie gut organisiert das Festival ist, selbst in Zeiten von Covid-19. Das Publikum versteht die neuen Regeln. Das Festival findet statt. Es ist wunderbar. Und mir ist auch ein bisschen melancholisch zumute. Für einen Filmemacher wie mich sind Festivals essentiell. Und Venedig repräsentiert auch die Festivals, die in den letzten Monaten nicht stattfinden konnten. Es ist so, als würden sie nun alle gleichzeitig hier sein.
Ja, das stimmt. Wir waren so froh, dass wir hierher kommen konnten. Wir feiern hier die Festivals, aber wir freuen uns auch, alle zusammen sein zu können. In der Krise haben wir verstanden, wie wichtig das ist.
This is so important for everyone.
Pieces of a Woman. Ihr Wettbewerbsfilm Pieces of a Woman, das ist für mich zumindest ein Film über ein Tabu, das Tabu der Trauer. Worauf wollten Sie mit Ihrer Geschichte hinaus? Welchen Punkt der Trauer wollten Sie genau fassen?
Tackle with your movie.
There is no recipe how to grieve. You cannot tell another person what he or she should do.
Es gibt kein Rezept dafür, wie man trauert. Man kann einer anderen Person nicht sagen, was er oder sie tun sollte. Ich habe auch meine eigene Erfahrung mit einem solchen Verlust. Ich habe viel von den Erzählungen anderer gelernt. Sie waren alle sehr unterschiedlich. Aber eine Sache war gleich. Alle Frauen sprachen über ein Gefühl der Isolation, der Einsamkeit. Das sollte ein Thema im Film sein.
So I wanted to keep that as a subject matter.
Es gibt psychologische Modelle, die besagen, dass die meisten Menschen gleich trauern. Es gibt diese 5 Stufen der Trauer. Nach Ihrem Film und auch das, was Sie erzählt haben über Ihre Recherchen, würden Sie sagen, dass das nicht stimmt?
It's completely not true. And it's so interesting because some...
Es stimmt überhaupt nicht. Viele Frauen haben gesagt, ich war so einsam und viele Leute wollten, dass ich wieder glücklich und so wie früher bin, was aber nicht möglich war. Ich wollte nicht einfach weitermachen. Es gab da eine Verbindung zum Baby. Andere Frauen haben gesagt, mir ging es okay. Ich bin mit meinem anderen Kind zum Spielplatz gegangen und da gab es dann Menschen, die fragten mich, wie ich zum Spielplatz kommen könnte, ob ich nicht leiden und trauern würde. Das sind 2 Beispiele, die so unterschiedlich und doch so verwandt sind. Die Umgebung respektiert nicht, wie jemand trauern möchte.
But so much the same thing. That they don't respect the way the person wants to grieve.
Martha, und das erscheint mir sehr wichtig, ist ein Mitglied einer Holocaust-überlebenden Familie. Und gerade in den Konfrontationen mit ihrer Mutter, übrigens wunderbar gespielt von Ellen Bernstein, der Oscar-Gewinnerin dieser Legende des New Hollywood, die diese Holocaust-Überlebende auch verkörpert hat, ich das Gefühl, dass Trauern und Trauer für ein Mitglied einer solchen Familie etwas komplett anderes bedeutet. Wie verändert das die Trauer, wenn man Mitglied so einer Familie ist?
Ja, ich habe diese Familiensituation gewählt, weil sie mir sehr vertraut ist und ich wollte eine Umgebung schaffen, die ich gut kenne. Vielleicht ein bisschen zu gut. Die Familien geben diese Fähigkeit weiter, immer betrunken zu sein, immer perfekt, nie aufzufallen. Sich anzupassen ist wichtig. Aber das hilft Martha nicht. Sie muss sich ihrem Scheitern stellen. Und Scheitern sollte kein falsches Wort sein. Sie muss das akzeptieren und auch ihre Mutter. Das war mir wichtig, dass es für Martha sehr persönlich ist und dass sie so mutig ist, nicht andere zu beschuldigen und sich gleichzeitig eingesteht, dass sie verletzlich ist und auch scheitern kann.
But also accept herself as someone who can be vulnerable and can fail.
Sie als Regisseur hatten ja jetzt die Schwierigkeit, Bilder zu finden für einen sehr internalisierten Prozess. Die Trauer passiert in Martha. Wie sind Sie da vorgegangen? Welche Bilder wollten Sie finden?
The inner journey of Martha. This movie is really abstract for me as well, in that sense that our major subject is isolation and
loneliness. Für mich ist der Film sehr abstrakt in dem Sinne, dass unser großes Thema Einsamkeit ist und der Wunsch, jemanden um sich zu haben, der nicht da sein kann. Das ist ein bisschen ein Antifilm-Thema. Und wie kann man das darstellen? Wir hatten das Gefühl, dass es da ein paar andere Motive gibt, wie zum Beispiel den Apfel, der eine Verbindung zu den Toten herstellt. Und wir haben auch entschieden, mit der Kamera etwas Spirituelles zu schaffen. Um den Schauspielern eine gewisse Freiheit zu geben, wäre die offensichtliche Wahl eine Handkamera. Aber das fanden wir zu persönlich. Hätten wir aus der Entfernung gefilmt, wären wir zu manipulativ gewesen. Wir hätten so getan, als seien wir objektiv. Wir haben also nach etwas gesucht, das spirituell und persönlich und menschlich ist. Schließlich haben wir einfach einen Kameragimbal benutzt, also mit einer Aufhängung gearbeitet, sodass wir irgendwo zwischen Handkamera und Steadicam lagen. Ein Gimbal ist flexibel, macht die Bewegungen flüssig. Es ist ein bisschen wie Ölmalerei. Das war die visuelle Sprache, die wir anstrebten. Und ich glaube, es ist die Perspektive der Person, die nicht da ist. Und auch das Publikum hat das Gefühl, nicht alleine zu sein. Irgendwas ist doch da um sie herum los.
Ihr Film beginnt mit einer fast 30-minütigen Sequenz in einer Einstellung, über die hier jeder spricht. Es ist diese große Katastrophe, die Sean und Martha passiert. Die Geburt ihres Kindes, eine Hausgeburt, geht schief. Sie zeigen das, wie gesagt, in Echtzeit, im Maßstab 1:1. Liegt das daran, dass wir mit den beiden diese Tragödie erleben und dass sie dann eben einen Film von diesen beiden erzählen können, von Marthas Trauer, von Seans Trauer? Und nicht so sehr Bezug nehmen müssen auf eine universelle Art des Trauerns. Welche Funktion hat für Sie diese Sequenz?
You know what I mean? Yeah, absolutely. I mean, it was a very long process how we can do that, but also it was.
Es war ein langer Prozess, bis wir dahin kamen, aber die Szene nahm auch viele Seiten im Drehbuch ein. Als Regisseur stehst du vor einem Problem. Wie kannst du eine Geburt im Film zeigen? Jemand sagte mir, das sei ungewöhnlich. Natürlich ist es ungewöhnlich, denn es ist nicht machbar in so vielerlei Hinsicht. Wie geht man da also am besten vor? Wir sind dann bei der Idee der komprimierten Zeit gelandet und haben uns gefragt, wie kann man 12 Stunden zu 20 Minuten komprimieren? Welche Phasen der Geburt gibt es? Was ist die Funktion für eine bestimmte Phase? Aber wir wollten keine Schnitte benutzen. Jetzt wirkt die Zeit endlos. Und weil wir nicht geschnitten haben und nahe dran sind an Martha, fühlen wir alle mit ihr, auch wenn es grauenhaft und unkontrollierbar ist. Es sind höhere Mächte, die da am Werk sind, und das stellt etwas mit uns an. Am Ende fühlten wir uns alle ein bisschen wie Martha. Wir waren ja alle mal in einem Bauch. Und das hat mich interessiert. Und deswegen haben wir den Titel auch nach der Szene gesetzt. Es ist wie eine lange, monolithische Einleitung. Und dann beginnt der Film.
It's like a monolith of the movie. This is this movie about. This event is this movie about. And then the movie starts.
Regisseur Kornel Mundruczó und seine Drehbuchautorin Kata Weber über ihren Wettbewerbsbeitrag Pieces of a Woman. Die Hausgeburt in einer Einstellung aus Pieces of a Woman war ein formales Wagnis bei diesen Filmfestspielen in Venedig, aber die vielfältigen Möglichkeiten der Filmform wurden auch in anderen Werken gefeiert. Anke Lewicke ist wieder zu mir ins Studio gekommen, um auch nochmal über diese formbewussten Filme zu sprechen. Aber lass uns doch nochmal kurz bei Pieces of a Woman bleiben. Wie funktioniert denn jetzt dieser Zugang von Mundruczó?
Also ich finde, der funktioniert unheimlich gut, weil du hast am Anfang so was Authentisches. Du bist bei dieser Geburt aus nächster Nähe dabei und dann tritt ja die Kamera eigentlich einen Schritt zurück. Dann kriegen manche Bilder auch fast was Theaterhaftes. Und was ich aber so enorm finde, eigentlich wird der Film von einem Paradox getragen. Es geht ja um eine Trauerarbeit, die eine Frau leistet. Aber sie macht das so sehr eigenwillig und greift nicht auf vorgefertigte Muster zurück. Also ihr von Shia LaBeouf gespielte Ehemann, der stagniert ja, während die Mutter versucht, einen Gerichtsprozess gegen die Hebamme anzustreben und so eben den Schmerz mit Geld zu kompensieren, sucht sich diese junge Martha ja einen ganz eigenen Zugriff. Und dadurch wird das eben auch so gefüllt, das Bild anders. Also da ist immer wieder auch die Bewegung des Bildes, also die Bewegung im Bild drin. Da möchte eine Frau zurück in ihr Leben finden. Da finde ich auch manche Szenen so ergreifend. Also wenn sie dann in der U-Bahn sitzt und auf einmal Mütter mit anderen Kindern sieht, dann könnte man ja jetzt denken, da ist Neid oder was Trauriges. Aber sie freut sich für diese anderen Mütter. Also wie man in der Trauerarbeit so viel Bewegung erzählen kann, das hat mich, fand ich wirklich überzeugend. Und dadurch bewegt uns der Film ja auch wieder. Also das kann man ganz gut visuell eigentlich festmachen.
Die Hauptrolle in dem Film wird gespielt von Vanessa Kirby, die uns ja direkt in ihren anderen großen Auftritt bringt. Sie hatte nämlich die Hauptrolle in einem anderen Spielfilm, der uns, glaube ich, auch sehr gut gefallen hat. World to Come von Mona Festwald. Der hat uns, glaube ich, vor allem gefallen durch seine Machart, weil er uns in so einen sehr texturlastigen Film wirft. Man hört den Wald, man sieht die Menschen in diesen Kostümen. Alles ist so sensitiv, so haptisch. Man möchte reinspringen in diese lesbische Liebesgeschichte aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, also und zwar lernen wir diese beiden Frauen kennen, die so sehr einsam mit ihren Ehemännern leben und die aber auch in ihrer Ehe sehr einsam sind. Und eigentlich wird die Perspektive von der anderen Schauspielerin übernommen. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, wie die Figur heißt, aber wir kommen so richtig in ihren Alltag durch die Handgriffe rein. Das ist auch, was du meinst, haptisch. Auf einmal gibt es eine Apfelschälmaschine. Wir wissen es, was es heißt, wenn wir morgens immer die Hühner füttern müssen und so weiter. Also wir sind so in diesem Leben drin und dann erscheint auf einmal die von Vanessa Kirby gespielte Frau. Und direkt im ersten Moment lange passiert Haare, ne? Was. Ja, also die hat auch was sehr Forderndes. Das ja. Muss man sagen. Die geht das Ganze auch schon offensiv an, aber natürlich gab es damals auch keine Begrifflichkeiten für diese Liebe. Und wie das dann erarbeitet wird, das finde ich unheimlich schön. Und hinzu kommt, dass eben immer wieder Tagebuch geschrieben wird. Und dieses Tagebuch kriegt immer mehr, je mehr die Liebe zunimmt, eine wesentlich poetischere Sprache. Also da kommt dann nochmal so eine andere Ebene rein. Aber diese Poesie der Sprache erfüllt dann eben auch nochmal die Bilder ganz anders. Und auf einmal, wenn die Sonne dann mal auf die Terrasse leuchtet und dann die beiden Frauen da sitzen, dann wird man selbst auch ganz versonnen.
Wir hatten ja so viele Regisseurinnen in diesem Wettbewerb von Venedig. Lass uns dann noch über eine andere alte Festivalbekannte sprechen, Małgorzata Szumowska aus Polen, die eigentlich auf der Berlinale ganz häufig ihre Filme zeigt, jetzt zum ersten Mal im Wettbewerb von Venedig. It's Never Gonna Snow Again ist so eine Art recht künstlicher Einblick auf die Einsamkeit der Mittelschicht. Im Grunde geht es um einen ukrainischen Masseur. Wir wissen aber nicht wirklich, woher kommt der. Das Wort Tschernobyl fällt immer. Und dieser Masseur wird dann in diese Villen der Reichen reingelassen und er massiert diesen Menschen irgendwie die Einsamkeit weg. Jedenfalls möchten sie das von ihm.
Es ist so eine Versuchsanordnung der Film. Also allein diese Häuser sehen ja schon aus wie Modellhäuser. Sie sind eben alle aber anders schrecklich eingerichtet. Und man kriegt eben eigentlich nur Leute mit, die aneinander vorbeileben. Also es gibt keine Ehe oder keine Familie, die sich aufeinander bezieht. Und dadurch kriegt man vielleicht auch ein bisschen ein Gespür für eine Gesellschaft, dass diese Menschen eigentlich alles gegeben haben, um sich diesen Lebensstil zu organisieren. Jetzt leben sie so, aber sie leben eigentlich gar nicht mehr. Und das finde ich von der Idee schon alles sehr interessant erzählt. Aber ja, es bleiben so Perlen. Also es hätte noch eine weitere Ebene, hätte eigentlich noch hinzukommen müssen. Also hier würde ich auch sagen, dass die Regisseurin sich so ein bisschen ausruht auf den Ideen, die sie so hat. Ich meine, da gibt es auch, der Masseur versetzt die dann ja auch in Hypnose und fängt dann an, in den Häusern Ballett zu tanzen. Das ist schon ein tolles Bild. Ja. Also auch ein subversives Bild. Aber vielleicht hätte es davon ein bisschen mehr geben müssen.
Aber behandelt sie nicht auch vielleicht so eine Abwesenheit von Spiritualität und Glauben, das beschäftigt sie ja, das beschäftigt das polnische Kino an sich. Denk nur an Kieślowski und Ende der 80er Jahre. Aber es ist ja auch die Frage, du hast hier so eine verwestliche Mittelschicht, nicht wahr? Die schicken die Kinder auf eine private französische Schule, Frankreich, Westen. Aber irgendwie ist Polen ja dazwischen, zwischen Westen und Osten. Der Ukrainer ist halt wieder Osten und für die Polen ist ja der Osten immer der Ursprung des Glaubens, der Spiritualität. Es ist ja ganz abwesend hier. Man sieht ja nur ein Kreuz und das trägt der Ukrainer. Das ist sehr seltsam für einen polnischen Film.
Ja, vielleicht deshalb auch diese Hypnose, weil in die Einsamkeit zu gehen, das hat dann ja auch wieder was, ja, schon auch was Spirituelles, so abzutauchen ins Unbewusste. Und das Unbewusste wird dann ja auch dargestellt wie ein Wald. Also ja, du hast schon recht, da gibt es schon eigentlich immer wieder visuelle Ideen, aber irgendwas hat mich doch unbefriedigt gelassen. Vielleicht ist es man dann auch doch so ein bisschen leid, immer zu sehen, wie diese Mittelschicht vorgeführt wird. Also das hat erstmal was Unterhaltsames, aber wenn man zum dritten Mal eben bei der Frau drin ist, die sowieso nur zynisch ist und ja, und über alle anderen lacht, ist man, ja, vielleicht muss man, um sowas zu erzählen, auch mehr Empathie für diese Figuren haben. Man muss, darf vielleicht nicht die Kamera so von oben immer so runterstellen, sondern vielleicht, ja, braucht man diese Empathie.
Anke, letzte Frage. Wer wird denn heute Abend hier als Sieger gekürt werden? Bleiben wir beide bei Nomadland von Chloe Zhao?
Wir bleiben bei Nomadland und da haben wir eigentlich auch einen weiteren roten Faden und ich würde ja Frances McDormand direkt wieder mit auszeichnen, weil sie auch eine der Heldinnen hier ist, die versucht, sich wieder in ihrem Leben zu materialisieren und dadurch haben uns diese Heldinnen einfach viele bewegende Filme geschickt, wie eben auch geschenkt, wie eben auch Nomadland.
Ich bin gespannt, ob wir recht behalten werden. Die Verleihung des Goldenen Löwen beendet dieses Festival heute Abend, während ein anderes gerade in einer hybriden Form durchstartet. Mehr dazu gleich. Hier in Venedig steht heute Abend das große Finale an, die Preisverleihung. Und wie in jedem Jahr läuft sich auf der anderen Seite der Welt, in Toronto, die Festivalmaschinerie gerade erst warm. Denn in der kanadischen Großstadt ist seit Donnerstag TIFF eröffnet worden, das Toronto International Film Festival. Aber in diesem Corona-Jahr ist dann doch alles anders. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Vollbild-Kollegin Susanne Burg. Nicht in Toronto, sondern in Berlin. Susanne, Toronto hat beschlossen, ein Hybrid-Festival zu machen, also eine Mischung aus Online- und Präsenzvorführungen. Du kennst das ja vor Ort, was da passiert, wenn das Festival losgeht. Wie sieht das denn dieses Jahr aus?
Ja, vor Ort in Toronto gibt es kleine Filmevents, Vorführungen im Auto- und Freiluftkino, also nichts drin wie sonst, ja, wo ein großes Multiplex gemietet wird und ganz dicht gedrängt die Menschen stehen und dort ins Kino gehen. Auf jeden Fall in diesen Freiluftkinos wurde auch der Eröffnungsfilm gezeigt, Spike Lee's Film David Burns' American Utopia, aber ausschließlich für das kanadische Publikum. Alle internationalen Gäste, Presse, Filmschaffende, Vertreterinnen aus der Filmindustrie, sie alle sind zu Hause geblieben und nehmen ausschließlich online teil. Auch die Pressekonferenzen und Masterclasses finden nur online statt.
Also dann doch anders als hier in Venedig, wo man eben auf viel Präsenz gesetzt hat, trotz Maske und den anderen strengen Hygieneauflagen. Kommt denn dann bei dir in Berlin so eine Art Toronto-Festival-Stimmung auf?
Ist irgendwie schon schwierig. Also ich glaube, ein gutes Festival gibt es in Corona-Zeiten einfach nicht, wo man unbedarft einfach da sitzt. Man sitzt auf dem heimischen Sofa, lockt sich auf der Festival-Plattform ein, dann kommt ein Festival-Trailer, der Bilder aus Toronto zeigt. Es kommt ein Hinweis, dass Zuschauer auch für den in Toronto ja so wichtigen Publikumspreis abstimmen können. Und dann geht einfach ein Film los. Also die Entscheidung, mit Spike Lee zu öffnen, war smart in der Hinsicht, als der Film ein Mitschnitt einer Broadway-Show ist, die David Byrne, also der ehemalige Talking Heads-Frontmann, bis Januar dieses Jahres gemacht hat. Man sieht also im Film Publikum, das klatscht und dadurch hat man auch auf dem Sofa so ein bisschen was von Live-Atmosphäre. Aber es gibt natürlich nichts von diesem feierlichen Gefühl, wenn ein Festival im Kino eröffnet wird. Und ja, auch das, was in Toronto ja so wichtig ist, dass man in Schlangen diesen Buzz mitbekommt, welche Filme gerade besonders hoch gehandelt werden und wichtig sind, das alles fällt weg. Und trotzdem ist es für Toronto genau richtig, das Festival so zu veranstalten, denn die Grenze zwischen Kanada und den USA ist immer noch zu, außer für Handel und Arbeitspendler. Und das heißt also, die für Toronto ja so wichtige US-Industrie hätte überhaupt gar nicht anreisen können.
Ja, dann gucken wir doch mal auf das abgespeckte Programm. Statt sonst 300 Filme zeigt das Festival dieses Jahr 50. Das ist wirklich viel weniger. Während das auch das ganzen Profils ja so ein bisschen vielleicht auch verwischt. Ich weiß gar nicht, wie du es empfunden hast. Sonst heißt es ja immer, die Oscars beginnen immer in Toronto oder zumindest so ein bisschen, ne?
Ja, und auch ein bisschen in Venedig, ne? Und das ist schon eine schwierige Zeit. Auch Venedig hat das wahrscheinlich zu spüren bekommen. Die Oscars sind weiter nach hinten in den April verschoben worden. Das mit der Oscar-Startrampe haut also Zeit eigentlich nur so bedingt hin. Viele US-Studios haben ihre Produktion ins nächste Jahr verschoben. Also was die größeren US-amerikanischen Titel angeht, die in Toronto ja sonst so prominent sind, da gibt es nun, naja, immerhin 15 im Programm. Wenn man denkt, dass nur 50 Filme sind, ist das immer noch relativ viel, aber natürlich nichts im Vergleich zu sonst. Und wenn ich sage, dass mit dem aufgeregten Rauschen, mit diesem Bass, ist schwierig online, ein Rauschen ist dann doch bis in die Wohnzimmer vorgedrungen, was einen Film nämlich angeht. Nomadland mit Frances McDormand, über den ihr ja auch schon so begeistert gesprochen habt, der lief in Toronto fast parallel zu Venedig. Ansonsten hat vorab schon ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, ein romantisches Drama mit Oscar-Gewinnerin Kate Winslet und ein Vater-Sohn-Western mit Idris Elba, Concrete Cowboy. Die ganz großen sonstigen US-amerikanischen Aufreger, die lassen sich bislang noch nicht ausmachen. Aber ist ja auch noch früh.
Naja, aber wenn die großen Filme vielleicht jetzt nicht so massenhaft da sind, ist das vielleicht eine Chance für die kleineren Filme. Gibt es denn da an den ersten Tagen etwas, was dir aufgefallen ist?
Also was mir aufgefallen ist, ist in diesem Jahr sind besonders starke Dokumentarfilme da. Also Toronto sieht sich ja immer auch ein bisschen als politisches Gewissen Nordamerikas, so ein bisschen als Stachel im Fleisch des jetzigen Trump-Amerika. Ein Film ist in der Hinsicht ziemlich deutlich ausgewählt worden, nämlich einer über Pete Souza, den ehemaligen Cheffotografen des Weißen Hauses unter Obama, der ja ikonische Fotos von Barack Obama geschaffen hat. Und Pete Souza ist danach dieser Zeit in Trumps Zeiten politisiert worden und hat sich immer wieder geäußert, dass das Amt des Präsidenten jetzt ausgehöhlt wird und auch der Zugang der Presse eingeschränkt wird. Und der Film kontrastiert ganz toll den Geist der Obama-Ära, diese Aufbruchszeit, anhand von Fotos mit dem der Trump-Zeit. Und das macht er sehr klug. Ansonsten gibt es auch mehrere Filme, die im Kontext der Black Lives Matter-Bewegung stehen. Die laufen alle dieses Wochenende. Mal gucken, was dieses Wochenende so bringt.
Toronto geht also noch weiter, während Venedig zu Ende geht. So wie Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Heute Abend in Fazit ab 23.05 Uhr hören Sie dann unsere Kommentare über die Gewinner des Festivals am Lido. Nach den 16 Uhr Nachrichten erwarten Sie an dieser Stelle die Kollegen der Echtzeit aus Berlin. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.